Werte Hörerschaft, der geografischen Lage entsprechend sage ich mal Moin, denn nachdem wir uns im Juni mit einem der Mitglieder des Vorstands des Tealozzis unweit der österreichischen Grenze befunden haben, befinden wir uns jetzt quasi am anderen Spektrum unweit der dänischen Grenze, und zwar in Nordfriesland in Rodenäs. Und mir gegenüber sitzt Dirk Lohmann.
Moin.
Ja, moin, Entschuldigung.
Kein Problem.
Dirk Lohmann, seines Zeichens mit dem Tealozzi, ja nicht seines Zeichens, also mit dem Tealozzi eng verbunden, schon sehr, sehr lang. Und im Moment Mitglied des Vorstands des Vereins Tealozzi. Und was verbindet dich sonst mit dem Tealozzi, Dirk?
Das, was mich mit dem Tealozzi verbindet, liegt eigentlich als Ursache in der Vergangenheit. Das hat was damit zu tun, wie viel Zeit ich schon für und mit dem Tealozzi verbracht habe. Die Anfänge sind 1995 bei mir. Da bin ich als Tänzer in einem Jahrhunderthalensommer der Bochumer Jedermann aufgetreten, konnte aber nur die Premiere tanzen, weil ich mich nämlich am Tag danach sofort verletzt habe und bin ausgefallen. Und es hat sich dann ergeben, dass ich zum Beispiel im darauffolgenden Jahr die Regieassistenz und Organisation mitgemacht habe für die, das war Marassat, genau, unter der Regie von Axel Walter. Und so ist es gewachsen, dass ich dann später im Büro tätig war und im Tealozzi 10 Jahre lang gewirkt habe. Und das, wenn man im Tealozzi arbeitet, dann ist das nicht einfach nur eine 0815-Arbeit, sondern man steckt da, zumindest ich stecke da, habe da sehr viel Herzblut reingesteckt und Energie, weil ich mir gut vorstellen konnte, auch an dem Tealozzi mitzuwirken und das Tealozzi weiterzuentwickeln.
Du hast es also nicht nur wegen des Geldes getan.
Ja. Genau. Also meine Ansicht ist, wer im Tealozzi arbeitet und es wegen des Geldes tut, ist im Tealozzi verkehrt.
Das werden die meisten dann auch ziemlich schnell feststellen, sage ich mal. Du hast gesagt, als Tänzer hast du angefangen bei der Premiere von Jedermann. Hast also quasi der Weg ins Tealozzi führt letztendlich über Stahlhausen Enterprises in dem Fall, gewissermaßen.
Ja, also ganz konkret ist, wenn man so das an einem Berufsbild festmachen möchte, ich habe als Tänzer angefangen, bin zur Regieassistenz gewechselt, nachher zur Organisation, zur Büroleitung, zum technischen Leiter und habe mich dann irgendwann den Meister für Veranstaltungstechnik gemacht, um auch ein professionelles Know-how im Tealozzi zu verankern.
Nur mal kurze Frage, was warst du ursprünglich?
Ursprünglich, von der Ausbildung her, bin ich Geologe. habe dann eine Zeit lang in der Kühldämmmontage gearbeitet. Und weil ich mit dem Umfeld, das in solchen Arbeitsbereichen herrscht, überhaupt nicht mich anfreunden konnte, habe ich dann angefangen, wieder Sport zu studieren. Und damit dann kam dann auch meine Karriere als Tanzausbildung unter Mitgliedern von ehemals Reinhold Hoffmann. Das war die Choreografin im Schauspiel aus Bochum und Teilnahmen an europäischen Tanztheaterfestivals und so weiter mit eigener Tanztheatertruppe. Und genau die wurde dann angefragt, ob sie nicht den Tanzpart im Bochumer Jedermann 1995 übernehmen wollte.
Mhm. Ich kenne dich ja seit 1999 beim zweiten Bochumer Jedermann, bei der Neuauflage gewissermaßen, die sich vermutlich auch in einigen Punkten geändert hat. Wie groß waren die Unterschiede? Weißt du das noch?
Lass mich kurz drüber nachdenken. Die Vorsätze im Bochumer Jedermann 2 waren sehr groß, weil es natürlich einige Unzulänglichkeiten aus dem Bochumer Jedermann 1 gab, die man besser machen wollte. Und zum Beispiel ein ganz markanter Punkt war, im Bochumer Jedermann ist ursprünglich vorgesehen, dass der Jedermann auch tatsächlich jedes Mal mit einem Cabriolet auf die Bühne fährt. Mhm. Und das ist im Bochumer Jedermann nur zur Premiere gelungen.
Beim ersten.
Beim ersten.
Weil ich erinnere mich, dass es beim zweiten eigentlich die Regel war.
Genau, und da ich dann beim zweiten nicht nur die Organisation gemacht habe und die Technik, habe ich dafür gesorgt, dass zu jeder Vorstellung ein anderes Cabriolet da war. Als Anekdote nebenbei ist es vielleicht ganz schön, das hat mir natürlich auch ermöglicht, weil ich die Cabrios abgeholt habe, dann auch für das Wochenende Cabrio zu fahren.
Ja, ich weiß, nach dem Probentag mit Technik einrichten, weiß ich noch, wie du im ölverschmierten Blaumann, also er war nicht ölverschmiert, lieber Cabriolet-Verleiher, aber sag ich mal, in einem Overall, der so aussah, als hätte man wirklich drin gearbeitet und auch dementsprechend dem Habitus, so ein Handwerker-Habitus zum Wochenende in einem sündhaft teuren BMW-Cabrio nach Hause fährst, das war ein sehr schönes Bild. Und ich erinnere mich bei einer Probe, da wo es super heiß war, dass alle plötzlich gerne mit diesem Ding fahren wollten und dass auch Spencer gesagt hat, wisst ihr was, ich hol uns mal allen Eis. Kann ich mal das Auto haben? Das war sehr, sehr schön. Ja, stimmt. Kanntest du das Tialozzi schon vorher? War dir das ein Begriff?
Nein. Nee. Vor der Zeit war mir das Tialozzi überhaupt kein Begriff. Also ich kenn wohl, weil es natürlich die Geschichte um das Häusnerviertel, um die Hausbarrikaden und die Auseinandersetzungen, die habe ich als Jugendlicher so mitbekommen. Und da es nicht so viele Hausbarrikaden und Häuserbesetzungen mit dem entsprechenden Achtung in der Presse und in der Öffentlichkeit gab, habe ich dann, das war sozusagen meine Stelle, wo ich gesagt habe, aha, da gehen Leute auf die Barrikaden für ihre Einstellungen, für ihren Idealismus. Und erst später habe ich die Querverbindung dazu gezogen, dass das Kulturhaus Tialozzi genau aus dieser Szene heraus erwachsen ist. Mhm.
Ich überlege gerade, als du das erste Mal vor diesem Gebäude standst, diesem Tialozzi-Gebäude, vielleicht erinnerst du dich noch, weißt du noch, was du gedacht hast? Hattest du irgendwelche Erwartungen, was drin ist?
Das allererste Mal stand ich vor einem Gebäude, weil ich einfach eine Tanzprobe hatte im jetzigen Tanzraum. Mhm. Und der war ziemlich klein und da haben wir uns mit der kompletten Reflex-Theatertruppe getroffen und haben angefangen zu tanzen. Und das war eigentlich letztendlich für mich erstmal ein x-beliebiges Schulgebäude. Mhm. Überhaupt nicht in irgendeiner Weise historisch, sei es denn auch ideell, verankert bei mir. Mhm. Ich hätte auch in der Turnhalle gehen können. Das wäre für mich ein und dasselbe gewesen.
Mhm. Und dann, wenn du länger dazu tun hattest, was war so dein Eindruck vom Haus?
Ja, wie gesagt, es ist ein, es entwickelt sich. Also es entwickelt sich einfach auch eine, für mich zumindest eine persönliche Beziehung zu dem Haus, dass man gerne darin arbeitet, dass man auch gerne bereit ist, mehr zu geben, als eigentlich erstmal gefordert worden ist, sondern ne, also es gibt so einen gewissen idealistischen so einen Faktor, der wächst, wenn man im Hause tätig ist. Mhm. Zumindest war es bei mir so. Deswegen hat sich der Eindruck vom Hause nachher grundlegend verändert. Das, was aber geblieben ist, ist der Eindruck, dass es ein Haus ist, das nie perfekt sein wird. Mhm. Und das ist für mich auch das Reizvolle. Eine Art Unperfektheit und trotzdem Einzigartigkeit darzustellen.
Der Graph schmiegt sich in der Unendlichkeit an den Y-Achse, an die Y-Achse an oder so. Ach ja. Von all den Projekten, die du gemacht hast, neben dem täglichen, sondern es gab ja auch immer so besondere Projekte, wie diese Jahrhunderthallengeschichten oder ich erinnere dich, Anja und ich für Impro-Geschichten haben dich oft dazu geholt. Mhm. Anja hatte ihr Kunst und Kuchen, was dann auch so vom Kleinen immer aufwendiger wurde. Hast du so etwas, was du am liebsten gemacht hast? Oder siehst du bei jedem Projekt so, das ist die Herausforderung und ich bin gespannt, wie wir es hinkriegen? Oder gibt es so Highlights, wo du sagst im Nachhinein, das war schon toll?
Abgesehen von den Jahrhunderthalensommern, die einfach auch ein Alleinstellungsmerkmal im Veranstaltungskalender des Thealotzis jedes Jahr hatten, weil einfach auch der sowohl der finanzielle als auch der logistische Aufwand als auch der personelle Aufwand da immer überdimensional groß war gegenüber allen anderen Produktionen, die aus dem Hause kamen. Kann ich mich irgendwie so an ein spezielles Highlight nicht wirklich erinnern, weil ich von meiner Einstellung her sage, wenn ich mich bereit erkläre, an einem Projekt teilzunehmen, versuche ich, das, was ich geben kann, in das Projekt zu stecken. Mhm. Und für mich ist dann das jedes Projekt wichtig. Und ich möchte, wenn ich es kann, möchte ich gerne erreichen, durch mein Zutun, dass die Leute, die dann nachher das Ergebnis des Projektes sehen, sagen, oh, das hat mir gefallen, das hat, war gut, ich komme nochmal wieder. Mal gucken, es macht Interesse auf neue Projekte, die man sich dann ansehen kann. Und ich kann mir eigentlich nichts Besseres vorstellen, als so ein Feedback zu bekommen, wenn man viel Arbeit in ein Projekt reingesteckt hat. Mhm. Und das, was ich letztendlich, nachdem ich bin ja durch, was die Theatertechnik angeht, durch die Schule von Axel Walter gegangen. Mhm. Und was ich dann nachher aber sehr schnell gesehen habe, ist, dass das ein Feld ist, das noch unvollkommen im Thealotzi ist. Und ja, das hat mich dazu geführt, genau auf diesem Wege Elektrofachkraft zu machen und dann irgendwann mal als Endpunkt den Meister für Veranstaltungstechnik zu haben, um genau dieses Feld dann zu komplettieren sozusagen. Und ich sehe es nicht als reiner Dienstleister, als Supporter für alle anderen Faktoren, die in einem Projekt stecken, sondern ich sehe es auch als eine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema, was Licht, was Ton angeht, was Bühnenbild angeht und so weiter.
Jetzt warst du ja nach einigen Jahren der vermeintlichen Abwesenheit, ich meine, du warst immer da, Wenn dich jemand gefragt hast, hast Objekt projektbezogen gearbeitet, genau. Auch immer wieder mit dem Haus zusammen oder mit einzelnen Leuten aus dem Haus zusammen, aber letztendlich auch im Haus. Und jetzt bist du wieder, sag ich mal, da. Du bist jetzt gewählt worden als Mitglied des Vorstands, was natürlich, wie ich mir vorstelle, gleich ein ungleiches Mehr an Arbeit bedeutet, die man da reinsteckt, an Herzblut. Wie kommt es? Ich will jetzt gar nicht wissen, warum du sagst, so damals gesagt hast, ich höre jetzt auf. Ich meine, du hast die Bürotätigkeit aufgegeben und dann hast dich selbstständig gemacht.
Genau.
Gründe hat man, aber jetzt bist du wieder da. So, und wie kommt's? Wieso kommst du vom Thealotzi nicht los?
Ja, ist eine gute Frage. Aber ich glaube, das habe ich einfach schon am Anfang versucht, zumindest auch mit zu beantworten. Nämlich, das heißt was, wenn ich, also ich habe letztendlich 10 Jahre im Thealotzi gewirkt.
Aha.
Projekte mitbegleitet, in gewisser Weise mitgestaltet, aber auch die Organisation gemacht fürs ganze Haus. Und wenn man jetzt so dann den Abstand hat, den ich hatte, und von außen gesehen hat, wie sich das Thealotzi in der Zeit, in der ich nicht regelmäßig da war, verändert hat. Und wenn dann plötzlich man so das Gefühl bekommt, ich das Gefühl bekommen habe, irgendwie, was ist aus dem, es macht Spaß im Thealotzi zu arbeiten geworden und zu sagen, oh, ich muss schon wieder ins Thealotzi arbeiten, kann ich mich entscheiden. Ich habe relativ viel Energie reingesteckt in den 10 Jahren, in denen ich im Thealotzi tätig war. Und habe mir dann auch die Frage gestellt, war es das jetzt oder was liegt dir am Thealotzi? Und ich habe es genauso beantwortet für mich, es liegt mir was am Thealotzi, auch noch nach dieser Zeit. Und da mir was am Thealotzi liegt und ich jemand bin, der dann nicht sagt, ja, mir liegt zwar noch was dran, aber mal gucken, wo es hingeht, sondern auch dann bin ich auch jemand, der sagt, okay, wenn ich mich dafür entscheide, dann möchte ich auch die Möglichkeit haben, etwas im Tialozzi zu bewirken, mit an der Entwicklung des Tialozzis teilzuhaben und es auch zu fördern. Und letztendlich kam es dann so. Dann habe ich mit diversen Leuten aus dem Hause gesprochen und die sagten, oh, das wäre nicht gar nicht schlecht, wenn du wieder mitkönnst, weil wir wissen, was du in der Vergangenheit geleistet hast und ich glaube, wir könnten dich gut gebrauchen. Und so war stand dann irgendwann der Entschluss fest, zu sagen, okay, ich komme wieder ins Tialozzi zurück, erst als Vereinsmitglied, ohne eigenen Probenraum und anschließend dann als gewählter Vorstand.
Jetzt haben wir ja gerade am Anfang Juli das Tialozzi-Fest erlebt, die Blaue Stunde, wo ich als, sag ich mal, semi-objektiver Zuschauer und Beobachter sagen konnte, das war richtig, richtig toll. Da braucht sich das Tialozzi nicht hinter zum Beispiel der langen Nacht der Industriekultur verstecken, was die Aktion, die Schauwerte, das Gefühl, was vermittelt wurde, angeht und die Professionalität der Sachen, die dort aufgeführt wurden. Und ich nehme das mal zum Anlass, das war ein bisschen auch so ein Marktstand. Der neue Vorstand ist da und so wie ich das mitgekriegt habe, war das auch ein Projekt, wo alle Vorstandsmitglieder sehr viel reingebuttert haben, dass das was Großes wird. Und davon ausgehend ist meine Frage, was sind die Perspektiven? Wo ist das Haus in 5 Jahren? Ich habe jetzt ganz viele Türen aufgemacht. Ich bin gespannt, welche du zuerst nimmst.
Wo das Haus in 5 Jahren ist, kann ich nicht...
Wo du es gerne hättest.
Kann ich jetzt erstmal so überhaupt nicht abschätzen, weil natürlich das Haus wandelt sich und es wandelt sich gerade stärker, als es früher getan hat. Das, was ich aber denke, ist erstmal, das Haus ist in 5 Jahren noch. Also da gibt es nichts dran zu rütteln. Es wird weiter wichtiger Kulturbestandteil im Kulturleben der Stadt Bochum sein und hat auch total wichtige Inputs zu liefern und zu geben, genau in diese Stadt hinein mit aller Kreativität, allem Kunsttun, wie es nur irgend geht. Ich würde mir gerne wünschen, dass die Vielfältigkeit des Hauses wächst. Das heißt also, das, was jetzt überhaupt nicht angegangen worden ist, sind solche Sachen wie, man kann Seminare machen, es gibt einen Gästebereich, wenn man Festivals ausrichtet, weil für mich eins immer ganz klar war, das Tialozzi brilliert immer, wenn es außergewöhnliche Veranstaltungen macht. Außergewöhnliche Veranstaltung heißt zwar auch, dass es ein großer Kraftakt ist, aber es kam bis jetzt immer sehr Gutes dabei raus. Und die Blaue Stunde ist, finde ich, ein sehr prägnanter Ansatzpunkt, das wieder zu bestätigen. Ich sehe, dass es sich so ergeben hat, dass die Blaue Stunde mit sehr viel Einsatz vom Vorstand stattgefunden hat, ist aber nur ein Zufallsprodukt, weil es waren alle vom Hause eingeladen. Und das, finde ich, ist auch einer der wichtigen Punkte, dass alle am Hause an diesen besonderen Veranstaltungen tätig sein können. Es ist aber kein Muss. Und es hat sich jetzt halt eben so ergeben, dass es nachher einen Projektplanungsstab gab, der sich aus dem Vorstand zusammensetzte und partiell dann immer beteiligte Künstler, die Teile des Programms nachher gefüllt haben, dazugekommen sind. Und ich würde mich freuen, wenn zum Beispiel in 5 Jahren das Haus sich noch mehr in der Kulturlandschaft vernetzt hätte, dass es ein noch größeres Kommen und Gehen ist, und dass das Haus in breiten, weiten Bereichen als Standort, um Projekte, Kunstprojekte möglich zu machen, angesehen wird.
Wenn du jetzt mal auf all die Jahre zurückblickst, ich meine, ne, ich habe ja schon nach Highlights gefragt, aber ich probiere es jetzt mal andersrum. Erinnerst du dich, was war so mit die größte Herausforderung, sei es jetzt projektbezogen oder prozessbezogen, keine Ahnung, am liebsten projektbezogen, weil ich habe irgendwie die Ahnung, dass da die interessantesten Geschichten drin sind. Also die größte Herausforderung zum Beispiel, ich erinnere mich, beim Bochumer Jedermann 2 musste der Kran in der alten Jahrhunderthalle, das wissen ja Leute, die heute in die Jahrhunderthalle gehen, fast gar nicht mehr, das war einfach nur eine schrottige, leere Halle. Dreckig, rostige Sachen, ein Kran, da musste ein Kran verschoben werden. Und dann musste mit, ich weiß nicht, mit einem Baufahrzeug dieser Kran verschoben werden.
Ja.
Das kommt mir relativ aufwendig vor, noch nicht Werner Herzog-mäßig, aber geht schon so in die Richtung. Und die Frage ist, was ist die größte Herausforderung, wo man erst sagt, schaffen wir das überhaupt, ist das überhaupt machbar?
Also das, was, okay. Es gibt mehrere Herausforderungen, die sich an unterschiedliche Jobs, die ich im Terlotzi gemacht habe, orientieren. Die größte Herausforderung als Regieassistent war bei auch einem Jahrhunderthalensommer, und zwar die Mutter, Regie Gudrun Gerlach, und Hauptdarstellerin spielte Vesna Buljevic vom WLT in Kastrop. Und eigentlich sind die beiden Freunde, aber während der Entwicklung und der Regie ging es gar nicht um die Rolle an sich, sondern um ihre politischen Ansichten, sodass es dann eine Woche vor Premiere dazu kam, dass die Hauptdarstellerin sagte, ich kann mit der Regisseurin nicht mehr arbeiten und ward nicht mehr gesehen.
Ach du liebe Güte, okay, das ist eine Herausforderung.
Genau, und dann ist es einfach der Job eines Regieassistenten natürlich irgendwie das zu vermitteln und zu sagen, okay, ihr seid beide Profis, lasst doch jetzt mal diese politischen Befindlichkeiten und Animositäten beiseite. Ihr habt euch darauf geeinigt, ihr macht zusammen einen Job und ihr seid jetzt so weit gekommen. Und es hat einiges auch an meinen Nerven gekostet, das dann wieder irgendwie mit zu bereinigen. Und gut, die Premiere hat stattgefunden, abgekürzt zu sagen, die Mutter war ein Erfolg. Die Leute haben sie geliebt, das war eigentlich die größte Herausforderung als Regieassistent. Die größte Herausforderung als Bühnenmitgestalter, als Techniker, war nicht der Bochumer Jedermann 2, sondern war 1000 Jahre sind ein Tag, auch ein Jahrhunderthalensommer. Da gab es dann solche Sachen wie eine riesengroße Glocke wurde in der Jahrhunderthalle aufgehangen. Die haben wir durch Zufall in Meppen gefunden und wurde gegossen noch vom Bochumer Verein damals, der dann direkt als Hausnachbar vom Jahrhunderthallengelände existierte, und haben diese Glocke dann in der Jahrhunderthalle aufgehangen und sie klang auch, das mit Hilfe des THWs und so weiter. Und gleichzeitig haben wir dann aber auch die Idee gehabt, dadurch, dass es um einen Zeitraum ging, der 1000 Jahre übersprang, den Laufkran in der Jahrhunderthalle. Ich glaube, das größte, längste Schiff in der Jahrhunderthalle hat so knapp 200 Meter, sowas um den Dreh. Ich weiß die Daten nicht mehr genau. Aber der hat uns fasziniert und gesagt, okay, das könnten wir wie so eine Art Scanner laufen lassen. Ganz hinten auf die Zuschauer kommt er dann zugerollt und wir haben wie so einen Lichtvorhang dann Scheinwerfer gerichtet, die dann die einzelnen Etappen in diesem Zeitstrahl sozusagen beleuchtet.
Aha.
Und das war die größte Herausforderung, weil natürlich der Laufkran hatte keinen TÜV mehr, keiner wusste, wie die Statik ist, keiner wusste, ob die Schienen noch die Gewichte aushalten würde. Und da haben wir uns dann mit dem TÜV Rheinland zusammengesetzt, haben eine TÜV-Abnahme bekommen und dann durfte ich während den Vorstellungen den Kranfahrer spielen. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, weil das ein schöner Endpunkt war, dass die Herausforderung gemeistert worden ist.
Ich stelle mal eine These auf, die mir gerade so in den Sinn gekommen ist, dass ein Antrieb vom Terlotzi und eventuell auch von dir als Person, aber so weit will ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen, aber vom Terlozzi ist sowas wie, hoppala, das war ich, kein Problem. Das ist eigentlich nicht möglich zu machen. Wie kriegen wir es trotzdem hin?
Ja, es hat...
Das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch die Jahrhunderte. Kann man in dieser alten Halle ein Theater machen, was die Leute interessiert? Kann man dieses Sommer, dieses Kulturerlebniscamp, was wir machen, kann man das machen? Weil sonst hat jeder gesagt, nee, das kriegen wir so kurzfristig nicht hin. Wir haben es aber hingekriegt. Also, dass das so ein bisschen mit einer Motivation ist, zu sagen, ja, kriegen wir hin.
Natürlich, Herausforderungen sind für mich immer eine Art Motivation, ganz bestimmt. Und da schließe ich auch solche Geschichten wie dieses Konzert in der benachbarten Turnhalle auch
mit ein. Zum 30-Jährigen.
Ja. Zum 30-Jährigen, dass es ein riesengroßes Konzert ist und dass, wenn das Terlozzi einfach genügend Kräfte, wenn es Lust hat, diese Kräfte zu bündeln, genügend Kräfte hat, um riesig große Kunsterlebnisse zu gestalten. Und ja, wenn sich die nächste Herausforderung bietet, bitte, das Terlozzi ist bereit. Es nimmt die Herausforderung gerne an.
Ich wüsste jetzt nicht, wie man das jetzt besser enden sollte. Deshalb würde ich sagen, wir kommen zum Schluss. Herausforderung kommt, wir nehmen sie an. Und es grüßen aus Rodenäs, unweit der dänischen Grenze, meine Wenigkeit Philipp Regner und
Dirk Lohmann. Moin.
Moin. Tschüss.